HR Info im Gespräch.
Heute mit Frank Lüdecke, Politikkabarettist aus Berlin, regelmäßig zu Gast im Satiregipfel im Ersten und seit Jahrzehnten unterwegs auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands. Gestern hat er seinen 50. Geburtstag gefeiert und morgen bekommt er den Deutschen Kleinkunstpreis verliehen in der Sparte Kabarett. Den bedeutendsten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. Auf seinem Plakat zu seinem neuen Programm präsentiert sich Frank Lüdecke lässig im Anzug vor der Frankfurter Skyline. Der Titel: Die Kunst des Nehmens. Uli Höhmann hat Frank Lüdecke vor seinem Auftritt im Halb-Neun-Theater in Darmstadt getroffen.
Seit Januar sind Sie mit einem neuen Programm, Die Kunst des Nehmens, unterwegs. Welcher Mensch aus der Politik, sag ich mal, oder aus dem öffentlichen Leben hat Sie denn dazu am meisten inspiriert, also am meisten Stoff vielleicht auch beigesteuert zu diesem Programm?
Ja, also kann ich gleich sagen, keiner, weil ich, also die Sachen, die ich mache, sich in der Regel nicht ausschließlich an einzelnen Personen orientieren, sondern eher an Typen, an Haltungen, an Mentalitäten. Natürlich kommen einzelne Politiker auch mal vor. Aber dass ich jetzt sage, ich will jetzt ein Programm machen über, ich weiß nicht was, Guido Westerwelle oder Angela Merkel oder so, das würde mich persönlich nicht so interessieren.
Aber trotzdem, welche Figuren sind denn so besonders dankbar für einen Kabarettisten?
Also ich finde es, ich habe als Beispiel eine Figur, die im Kabarett sehr großen Erfolg erzielt, ist Guido Westerwelle. Habe ich auch eine Pointe drin über Guido Westerwelle, aber damit hat es sich auch. Es ist, also man unterliegt sehr schnell der Gefahr, einen Namen zu nehmen, einen Namen einer Person. Und wenn man das auf der Bühne macht, dieses Name-Dropping, dann lachen die Leute. Egal, wie gut die Pointe ist oder wie schlecht. Das funktioniert im Kabarett, ist leider eine traurige Geschichte, weil sie nicht sehr kreativ ist, finde ich. Und deswegen versuche ich das möglichst wenig zu machen.
Ja. Sie sind da eher wie die Grünen. Die Themen sind das Wichtige, nicht die Köpfe.
Genau. Also unabhängig davon, ob es jetzt von den Grünen ist oder nicht, aber finde ich ja, würde ich sagen.
Und welche Themen sind es?
In diesem Programm, wie gesagt, das Programm heißt ja Die Kunst des Nehmens, beschäftige ich mich mit den Vorzügen des Lobbyismus. Wie sieht der Lobbyismus aus? Was macht der? Wer ist daran beteiligt und für wen ist das gut? Fragen der gesellschaftlichen Umverteilung, also wenn was ungerecht ist, inwiefern sollte man das jetzt von oben anders regeln? Und eine Kernfrage ist, es klingt jetzt alles trocken, ich muss ehrlich sagen, ich rede auch nicht gerne über mein Programm, dass ich das jetzt interpretieren muss, aber egal. Und ein Hauptpunkt, mit dem ich mich beschäftige, ist die Frage, ob man eigentlich verantwortlich ist für sein Handeln. Ja, also Fragen der Neurobiologie, wo man jetzt festgestellt hat, also dass das Signal des Gehirns eigentlich erst später kommt, also dass wir erst reagieren. Ja. Und daraus habe ich so eine kleine Theorie abgeleitet, ob vielleicht viele der Politiker oder der Leute, die jetzt in der Kritik stehen, gerade durch die ganzen Finanzkrise und so weiter, dass die möglicherweise gar nicht schuld sind, ja, sondern sie sind sozusagen Opfer ihrer Neuronen und wir können sie gar nicht schuldig sprechen. Es gibt ja tatsächlich Untersuchungen, wo die sagen, also wo Leute behaupten, man könnte feststellen, dass Finanzbanker so irgendeinen Defekt an einem Gen hätten. Und deswegen beim Anblick von Geld wäre bei denen ein genetisches Problem und die könnten nicht anders.
Das Giergen,
da gibt ja verschiedene jetzt inzwischen, aber zum Beispiel das Giergen. Ne? Und daraus leite ich auch ein paar Sachen. Ich finde das extrem spannend. Ist sicherlich auch die Frage der Zukunft, glaube ich. Also und damit verändern sich natürlich auch die ganzen Fragestellungen. Ja?
Wie kommen Sie auf solche Sachen? Also in dem Sinn, wo kriegen Sie es her? Wo informieren Sie sich?
Also bei mir läuft das eigentlich immer gleich ab. Ich weiß, dass ich im Januar eine Premiere habe und dann fange ich irgendwie im Sommer ganz viel an zu lesen. Und ich lese und lasse mich da auch treiben.
Also ist das dann, Zeitung? Oder?
Also erstmal Bücher, so, weil ich gehe durch den Buchladen und was mich so interessiert, das kaufe ich und dann lese ich das. Und es gibt oft Sachen, die finde ich wahnsinnig spannend und die führen wiederum auf andere Sachen hin. Ist natürlich ein großer Luxus, wenn man die Zeit hat, das machen zu können. Ne? Und dann bilden sich so ein paar Sachen raus und dann vertiefe ich das natürlich super praktisch übers Internet. Das ist natürlich toll, da findet man ja alles. Und dann werden die Sachen so vertieft und daraus entwickelt sich das.
Jetzt haben Sie gerade das Thema so genannt, Lobbyismus, Umverteilung, das passt auch so, das Klischeebild eines Kabarettisten, den man ja eher so politisch ein bisschen links verortet.
Ja, nicht nur ein bisschen, sondern also ich glaube, rechtes Kabarett, glaube ich, gibt es ja irgendwie nicht. Ne? Also das hat wahrscheinlich auch seine Gründe, aber haben Sie recht, ja.
Ist dann eine schwarz-gelbe Regierungszeit eine Hochzeit fürs Kabarett? deshalb?
Naja, inzwischen, muss ich Ihnen sagen, sind ja die politischen Unterschiede nicht mehr so stark auszumachen. Glauben Sie in der Tat, dass eine rot-grüne Regierung sich so gravierend unterscheiden würde von einer schwarz-gelben, also wo Sie wirklich sagen würden, das sind jetzt riesige Unterschiede, das mag vielleicht vor 20 Jahren gewesen sein, aber das ist heute, kann ich es nicht mehr so erkennen. Also vor allem in den entscheidenden Fragen gehen die Meinungen ja auch ziemlich auseinander und dann ist sozusagen Parteiloyalität gefragt und da können Sie sich auch nicht drauf verlassen, also dann hängt es von einzelnen Leuten ab. Aber deswegen kann ich nicht sagen, Schwarz-Gelb ist jetzt fürs Kabarett besser als Rot-Grün. Oder, also im Gegenteil, ich fand die letzte rot-grüne Koalition eigentlich fürs Kabarett fast noch, also so gesehen für meinen Beruf fast noch günstiger.
Wollte ich gerade fragen, die haben ja. Sie ja auch schon treu begleitet.
Als treu begleitet und so. Und vor allem, wenn man mit dem Herzen eher dranhängt, dann ist man natürlich auch noch mal ein bisschen härter, ja, weil die Enttäuschung auch größer ist. Ja. Also ich sage ganz offen, Herr Gerhard Schröder war für mich eine der größten Enttäuschungen, die ich in der Politik so erlebt habe.
Sie stehen aber jetzt seit über 20 Jahren jetzt immer vorm Publikum. Da kommt ja auch was zurück. Also ich würde auch mal vermuten, Sie haben da jetzt irgendwie mehr Kontakt zum gemeinen Volk als so ein durchschnittlicher Abgeordneter.
Ja, also es ist natürlich eine ausgewählte Klientel, ja. Und erstmal auch ein bisschen älter. Das politische Kabarett hat ein Publikum, das deutlich älter ist als was wir von der Comedy, würde ich sagen. Und dann sind es Leute, die auch, glaube ich, mit einer gewissen vorgefertigten Meinung da auch schon hinkommen. Viele wollen die, glaube ich, bestätigt haben. Könnte ich mir vorstellen. Das mache ich manchmal nicht und das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Aber trotzdem, was kriegen Sie mit so von den Zuschauern jetzt mal über die Jahre gesehen, so welche Themen, welche Stoffe?
Also ich glaube, dass wir hatten einen großen Zulauf irgendwie im Rahmen der Finanzkrise. Nicht, wenn es wirklich ums Geld geht, der Leute, wenn sie sich wirklich getroffen fühlen und wenn die Enttäuschung, die vor allem die auch ein Rückgriff auf die sozusagen persönlichen Lebensumstände passiert, dann ist auch eine große Politisierung der Leute da. Da war ein Rieseninteresse an diesen Themen. Ja, das ist natürlich, also wenn es den Leuten so gefühlsmäßig einfach schlechter geht, dann hören sie das gerne und dafür wollen sie irgendwie auch unterstützt werden und interessieren sich für solche Themen.
Interessiert Sie auch, was andere Kabarettkollegen machen?
Ja, gucke ich schon. Nun mache ich eine sehr eigene Geschichte, das ist schon ein bisschen speziell so, deswegen laufe ich nicht so Gefahr, dass wenn ich Sachen sehe, dann ich denke, oh, das hätte ich jetzt auch gerne so gemacht. Das ist ja das Problem, wir arbeiten uns ja alle an denselben Themen ab und man will ja versuchen, irgendwie seine Originalität auch zu bewahren. Und das kommt auch schon mal vor, dass man was sieht, wo man denkt, das habe ich jetzt aber ähnlich. Mhm. Aber also wenn die Zeit bleibt, das Problem ist natürlich auch, wenn man sehr viel spielt, wie viel spiele ich? 120 Vorstellungen im Jahr, sagen wir mal, das ist auch schon jeder dritte Tag. Und dann haben wir noch Familie und so, dann habe ich nicht unbedingt immer Lust, mir dann auch nochmal Kabarett anzusehen. Dann gehe ich lieber auch mal ins Kino oder ins Theater oder machen wir was anderes.
Haben Sie ja schon mal irgendwie jetzt, also gerade wenn Sie dabei sind, so ein Programm zu entwickeln, also was jetzt in den letzten Monaten bei Ihnen der Fall war und Sie sehen vielleicht einen Kollegen und sagen, das muss ich dann eher weglassen, weil das verbindet man mit ihm?
Was verbindet mit ihm? Ich hatte mal eine Passage, wo mich das war ganz am Anfang eines Programms, wo mich ein Zuschauer angesprochen hat, das hätte er bei Volker Pispers gehört irgendwie. Und dann habe ich den angerufen und habe ihm gesagt, pass mal auf, ich habe hier folgende Stelle irgendwie, ich fax dir die zu, guck dir das mal an. Hast du sowas drin? Und da war in der Tat eine Pointe, die er fast wortwörtlich auch so hatte und dann habe ich die rausgenommen.
Haben Sie plagiiert?
Also ich kannte es nicht von ihm. Ich wusste nicht, ich wusste auch gar nicht, um welche Stelle es ging. Gut, ich will nicht ausschließen. Also ich sehe nicht alle Programme und als Beispiel, wenn sich jetzt alle auf Gutenberg stürzen oder so, dann will ich nicht ausschließen, dass da ähnliche Sachen auch mal vorkommen, ja.
Aber gerade wenn wir zu Gutenberg sind, wie schnell kommt denn eine Aktualität bei Ihnen ins Programm?
Sofort.
Am nächsten Tag?
Ja. Also wenn es so ist, dass ich denke, das sollte da rein. Also es gibt auch Sachen, die mich nicht interessieren. Oder aber es gibt auch manchmal Sachen, wo fällt mir nicht was Gutes ein, dann habe ich es halt nicht drin. Aber zu Gutenberg hatte ich sofort und habe ich auch jeden, da änderte sich das auch. Und jetzt am Schluss, jetzt hatte ich 3 Tage nicht gespielt und dann jetzt hatte ich irgendwie den Eindruck, jetzt sind wir auch durch irgendwie. Jetzt ist alles gesagt irgendwie und jetzt habe ich es auch geändert. Und ich rede jetzt am Anfang von so einem Rücktritt und leite die Leute dahin und rede aber über einen ganz anderen Rücktritt, und zwar eines Fußballtrainers einer Amateurliga. und erkläre, wie der seinen Rücktritt begründet hat. Ne, nämlich das ganz interessant. Und aber da leite ich die Leute erstmal auf zu Gutenberg, ohne den Namen zu nennen. Ne? Und das funktioniert ganz gut. Also so, finde ich, kann man es noch machen. Aber jetzt, dass ich jetzt im Falle zu Gutenberg alle Positionen für und wieder nochmal aufarbeite, das ist jetzt so viel im Fernsehen, glaube ich, das langweilt mich jetzt auch schon ein bisschen. Mache ich jetzt nicht mehr.
Also Ihr Programm ist jetzt so einen guten Monat alt und Sie haben da schon etliche Dinge dran wieder verändert.
Oh ja. Also insbesondere in der ersten Phase ist es so, also man geht ja raus und das Publikum zeigt einem ja gnadenlos, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das Publikum ist der beste Regisseur. Nee, und insbesondere in diesen ersten 4 Wochen, und da probiere ich natürlich ein bisschen aus und dann fliegen Sachen raus, kommen andere rein und dann gucke ich. Und so entwickelt sich das. Aber dann habe ich dann steht es und dann verändert es sich nur aufgrund der Aktualität. Also aufgrund der Sachen, wo ich denke, das kann man jetzt nicht mehr drin lassen.
Ach so, also weil etwas zu alt ist oder weil eben was passiert.
Und dann oder was passiert, man muss darauf reagieren oder es ist einfach so, es ist nicht mehr von Interesse. Aber ich habe manchmal auch Sachen drin, die sind nicht mehr von Interesse, die finde ich aber wichtig und ich lasse sie deswegen drin. Weil das Problem ist auch, dass die Kabarettisten, finde ich, immer so unter dem Diktat der Tagesaktualität stehen und man sagt, so, jetzt passiert das, jetzt musst du dazu was sagen, also sozusagen, dass wir nur noch die Medien wieder kommentieren. Ja, das finde ich eigentlich uninteressant. Also ich bleibe manchmal bei Themen, die dann aus den Medien auch verschwunden sind, weil ich sie doch für wichtig erachte und weil ich finde, dass sie was aussagen, ja, und man eine Aussage darüber treffen kann, die ich für wichtig empfinde, aber sie jetzt nicht auf den Titelseiten steht.
Wie ist das? Wann sagen Sie dann, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, da kann ich das Programm nicht mehr umschreiben, nicht mehr aktualisieren, jetzt ist es einfach durch?
Also es ist ja so, die inzwischen, das ist ja auch ein Markt, ja, und das liegt ja alles schon 2 Jahre im Voraus fest, wann man wo spielt. Das heißt, meine Premiere steht fest, egal ob mein Programm noch spielbar ist oder nicht. Und das letzte Programm hätte ich jetzt locker weiterspielen können. Das war brandaktuell nach wie vor. Und da war auch eine riesen Nachfrage noch, nur hatte ich es jetzt auch schon 3 Jahre gespielt und so von meiner persönlichen Einstellung, so habe ich gedacht, ist ganz gut, jetzt was Neues zu machen. Ne? Und das ist auch eine viel spannendere Phase, die ist natürlich auch schwerer und so. Also es ist wirklich hart, wenn man ein Programm hat, das richtig gut funktioniert, wo man weiß, da geht man raus und am Schluss werden die Leute total klatschen und jetzt tut man es weg und kommt mit einer ganz anderen Sache, wo man sich wirklich erstmal wieder so rankämpfen muss, das dagegen eintauscht. Aber es ist halt auch sehr spannend und das macht auch Spaß.
Trotzdem, einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem letzten Programm, Verwilderung.
Ja.
Da war Horst Köhler noch der Bundespräsident und Deutschland hat sich aufgeregt über hohe Managergehälter.
Es gibt überall Ungerechtigkeiten. Es gibt überall, nehmen Sie nur diese überhöhten Managergehälter. Das ist genau dasselbe. Da warnen uns die Politiker alle davor. Riesensauerei, diese Gehälter. Und die Politiker müssen es wissen. Sie haben sie als Aufsichtsräte selber abgesegnet. Die ganze Sache ist ja ins Rollen gekommen durch so eine Umfrage. Die Frage lautete in etwa: Finden Sie, dass die überhöhten Managergehälter zu hoch sind? Auf diese Frage haben etwa 70% der Befragten mit Ja geantwortet. Natürlich ein Riesenschock, weil alle fragten sich, um Himmels Willen, was ist mit den anderen 30%? Wissen Sie, die Zeit, als Moral noch ein Druckmittel war, zumindest für untere Besoldungsgruppen, die ist ohnehin vorbei. Und trotzdem lese ich jetzt überall, soziale Gerechtigkeit, das wäre wichtig, soziale Verantwortung wäre wichtig. Sogar der Bundespräsident hat ja gesagt, die Manager müssten wieder Vorbilder sein für die Gesellschaft. Da kann ich nur sagen, Herr Köhler, wo leben Sie denn? Die Manager sind doch Vorbilder. Längst. Ein niedriges Gehalt wird doch heute weniger als soziale Benachteiligung empfunden, sondern vielmehr als der Mangel an Gelegenheit, selber im großen Stile bescheißen zu können.
Frank Lüdecke mit einem Ausschnitt aus seinem letzten Programm Verwilderung aus dem Jahr 2008. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass es so alle 2-3 Jahre, es wird einfach diktiert vom, weiß nicht wem, Management oder was, so
ja,
oder
genau,
von den Bühnen. Jetzt muss ein neues Programm von Frank Lüdecke her, obwohl man das eigentlich noch hätte spielen können. Also Horst Köhler ist jetzt zwar nicht mehr Bundespräsident, aber sonst.
Wenn man das zu lange macht, dann wird es auch ein bisschen öde. Ja, also deswegen ist es ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat. Und das ist auch so eine extreme Phase mit dem neuen Programm. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der so alleine Programme macht. Da fällt man so rein. in so eine Tiefe, man hat so viel zu tun und das ist eigentlich auch ganz schön. Ja. Natürlich auch mit allen Tiefen, die man erlebt, weil Sachen dann nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Aber das ist okay, das soll so sein.
Es waren in dem alten Programm Verwilderung, ich würde mal sagen, so drei wesentliche Themenfelder. Der Bevölkerungsschwund einmal so in Ostdeutschland, die Bildung, die Wirtschaft, die Manager da vor allem und ihr Tun. Jetzt ihr neues Programm, die Kunst des Nehmens, Sie haben es vorhin schon gesagt, spielt auch im Prinzip so in eine ähnliche Ecke, so die Umverteilung. Ist so die Wirtschaftspolitik so wirklich so ein ganz großes Thema von Ihnen?
Ja, es ist so, weil ich glaube, in zunehmendem Maße hat ja die Politik weniger im Grunde Entscheidungsmöglichkeiten, sondern es sind ja viele Entscheidungen, werden ja letztlich wirtschaftlich diktiert. Sei es durch sozusagen ganz direkte Einflussnahme oder sei es, weil eben ein wirtschaftlicher Druck entsteht, da geht es um Arbeitsplätze oder dann ist es so ein indirekter Druck. Und ich glaube, wenn man heute politisches Kabarett macht, muss man eigentlich wirtschaftliches Kabarett machen. Ja, also jetzt, und deswegen, um darauf zurückzukommen, jetzt nur über Persönlichkeiten zu reden, die da meines Erachtens noch austauschbar sind, müsste man sich eben eher darum kümmern, was sind die Strukturen, dass es zu solchen Entscheidungen kommt, die die Politik betreffen. Und da steht die Wirtschaft nun wirklich an vorderster Front und deswegen beschäftige ich mich damit. Finde ich eigentlich auch am spannendsten.
Kriegen Sie auch mal Feedback, gerade von Leuten aus der Wirtschaft, von Unternehmen oder so?
Ja, also ich werde bisweilen eingeladen, auch zu so Veranstaltungen, wo Leute sind, von denen ich ausgehe, dass sie das eigentlich nicht unbedingt schätzen, was ich da sage. Und das gibt auch sehr unterschiedliche Reaktionen dann. Aber das finde ich ganz spannend, weil ich dann da auch mal eingebunden bin. Also ich war als Beispiel mal bei einer Eröffnung von einem Fachbereich der Privatuni Wittenherdecke über Corporate Governance und da redeten unter anderem eben berühmte Manager, ja, ich möchte jetzt mal die sind zum Teil heute auch vorbestraft und so. Und da habe ich auch gesprochen und das fand ich, also sowas finde ich dann total spannend. Ja. Also weil dann sind die Reaktionen also sehr, sehr unterschiedlich. Also
ja, wie denn?
Naja, also ein Drittel lacht total, ein Drittel schmunzelt und ein Drittel verzieht echt keine Miene. Ne? Also die sind entsetzt über das, was da kommt.
Ja, die haben es dann wirklich verstanden, ne? Wahrscheinlich.
Also ich denke, verstanden haben sie es schon alle, ne? Aber, aber die Reaktion ist eben dann darauf sehr unterschiedlich. Und aber die kennen sich halt mit den Themen sehr gut aus. Das ist halt dann eine sehr, also das ist dann ein Publikum, wo man weiß, dass die das genau betrifft. Ne? Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Haben auch mal Politiker Sie irgendwie darauf angesprochen?
Nee, also eigentlich nicht. Also das ist ja sowieso inzwischen, wissen Sie, die viele Politiker gehen ja eigentlich ganz gerne ins Kabarett, weil sie sich dann damit auch ein bisschen rüsten können, wie locker sie da drauf sind und sich diese Kritik da gerne abholen. Das ist ja, das hat man ja damals auch schon. Es ist ja eher, das Problem ist ja eher für einen Politiker heute nicht im Kabarett erwähnt zu werden.
Dann ist er nicht relevant.
Genau. Und insofern, also das würde ich jetzt nicht überschätzen. Ja.
Eine andere Form des Feedbacks ist so ein Preis, wie Sie jetzt bekommen am Sonntag. Der Deutsche Kleinkunstpreis, eine Sparte Kabarett. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es der 6. Preis in Ihrer Solokarriere.
Mag sein.
Steht auf Ihrer Website zumindest. Was bedeutet Ihnen so ein Preis oder gerade dieser Preis?
Ja. Naja, also der Deutsche Kleinkunstpreis ist natürlich die höchste Auszeichnung, die in unserem Metier zu vergeben ist. Und insofern muss ich sagen, warum soll ich mich darüber nicht freuen? Na klar freue ich mich. Und das ist immer so, wenn man einen Preis bekommt, das ist eine Bestätigung. Und ich spiele es auch nicht runter. Es bedeutet mir sehr viel, ja.
Geht es danach weiter wie bisher oder hat dieser Preis, verändert dir auch wirklich was, dass Sie noch gefragter sind oder mehr im Fernsehen, in den Medien sind? Oder?
Also mehr im Fernsehen, in den Medien glaube ich nicht, aber es verändert schon zum Beispiel die Akzeptanz bei Veranstaltern. Also da rufen auch viele an, die sonst wahrscheinlich nie angerufen hätten und jetzt hat man irgendeinen Preis, dann melden die sich. Das ist natürlich auch, naja Gott. Und ich weiß nicht, beim Publikum. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren sehr viel Publikum sowieso schon und jetzt wird es vielleicht nochmal so ein bisschen da befeuert. Ich weiß nicht, wie lange sowas dann anhält. Aber sagen wir mal so, innerhalb der Strukturen des Kabaretts bedeutet es schon was. Ja, und wird auch was bringen.
Und was bringt mehr, so ein Preis oder ein Auftritt im Fernsehen?
Ach, ein einzelner Auftritt im Fernsehen bringt nicht viel. Also das muss regelmäßig sein und da müssen einen die Leute wahrnehmen können. Aber klar, ich meine, man erreicht im Fernsehen auf einen Schlag so viele Leute, wie man in seinem ganzen Leben nicht über einer Bühne erreicht. Nicht? Und insofern spielt das Fernsehen schon eine große Rolle.
Und Sie sind ja auch regelmäßig im Fernsehen.
Also ich bin in den letzten Jahren regelmäßig im Fernsehen gewesen, ja. Ich muss aber auch sagen, entscheidend ist letztlich, was man da auf der Bühne macht, und das kann man nicht vergleichen. Und ich höre viele Zuschauer, gut, es geht vielleicht auch besonders für mich, aber vielleicht auch für andere, dass die Bühne einfach auch viel besser wirkt als das, was ich im Fernsehen mache. Und das ist halt nochmal ein anderes Metier. Das Fernsehen kann die Live-Atmosphäre nicht abbilden. Und das ist eigentlich auch ganz beruhigend, finde ich.
Ich weiß es jetzt von vielen Kollegen, aber vor allem von vielen jungen Leuten, die eben nicht regelmäßig ins Kabarett gehen, die aber jetzt Sie und viele Ihrer Kollegen einfach aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Naja, das ist ja relativ konventionell. Da steht ein Mann auf der Bühne und erzählt seine Sicht der Dinge. Mhm. Viel relevanter für diese Leute, habe ich festgestellt, ist sowas wie die Heute-Show vom ZDF. Mhm. Wäre das auch mal eine Form für Sie? Würde Sie sowas reizen?
Also ich meine, die Heute-Show meint sie, weil die Form eben fürs Fernsehen geeigneter ist. Ich will nicht sagen, ja, weil das Fernsehen erklärt sich übers Bild, und 90% von dem, was der Zuschauer wahrnimmt, ist das, was er sieht und nicht das, was er hört. Das heißt, wenn da einer steht und, sagen wir mal, sehr laut schreit, dann würden die Leute sagen, er ist sehr engagiert und das ist sehr scharf, was er da macht. Ja. Das hat aber mit dem Inhalt dessen, was er da erzählt, nicht unbedingt was zu tun. Und insofern denke ich, ist für mich jetzt als Beispiel die Bühne der bessere Ort. Ob ich jetzt bei der Heute-Show oder ich weiß nicht, also ich fand als Beispiel formal jetzt war der Satire-Gipfel eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Also da gab es auch, das war ja vergleichbar, sage ich mal, wenn auch die Idee vielleicht jetzt noch nicht der Knaller ist. Und auch die Heute-Show ist ja, wenn Sie jetzt sagen, das finde ich jetzt interessanter, ist ja eine uralt hausbackene Idee, die Rudi Carrell schon vor 40 Jahren oder 30 Jahren gemacht hat, ist jetzt auch eigentlich auch nichts Besonderes. Nicht? Also jetzt von der Form gesprochen. Ne?
Sie haben jetzt ja in der Branche, sage ich mal, in der Kleinkunstbranche, also fast jede Tätigkeit, die es da gibt, gemacht. Also Sie haben ein Theater geleitet, Sie haben für andere geschrieben, die Thalerforden vor allem. Sie haben für sich selbst geschrieben, sind aufgetreten und. Gibt es jetzt irgendwie noch was, was Sie vielleicht nochmal machen möchten oder auch noch machen möchten, was Sie noch gar nicht gemacht haben?
Also mir macht das Spielen im Moment unglaublich Spaß, weil das natürlich, weil ich einen großen Erfolg habe, und wenn man Erfolg hat, man genießt es auch. Ja. Also wenn mir jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, dass ich heute an diesem Punkt bin und dass ich da hinfahre, das ist immer ausverkauft, und also das ist natürlich super toll. Ja. Wenn das jetzt nicht so wäre, würde ich mich mehr aufs Schreiben konzentrieren, und ich schreibe sehr gerne. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sage, ich würde jetzt ganz gerne mal versuchen, vielleicht auch weg vom Kabarett, also weg vom reinen Pointendruck, ja, weil das Schreiben für Kabarett ist natürlich in einer gewissen Hinsicht etwas limitiert, weil man sehr sozusagen, es gefragt ist, dass man auf die Pointe zuschreibt. Und das ist fürs Schreiben bisweilen nicht unbedingt so interessant. Ja. Also mal einen längeren Bogen zu haben, mal einen Gedanken zu entwickeln, den auch sprachlich zu entwickeln, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und mag sein, dass das auch nochmal passiert.
An was denken Sie dann genau, in welche Form?
Buch jetzt reizt mich jetzt gar nicht, sondern eher was fürs Theater. Also ich denke, ich kann ganz gut unterhalten. Also denke ich in Richtung anspruchsvoller Komödie sowas, ja. Und ich denke, da gibt es auch einen Bedarf in Deutschland, und das könnte ich mir vorstellen. Aber dafür muss ich ein bisschen Ruhe haben, und im Moment ist daran gar nicht zu denken, sondern ich mache jetzt im Moment ganz andere Sachen.
Das war HR Info im Gespräch. Uli Höhmann sprach mit dem Kabarettisten Frank Lüdecke.